wie ich rauskam mit Tommy auf den Bühnen, die haben Kreuze am Wegesrand aufgestellt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie provokativ das damals war. Sowas gab es nicht. Es hatte nie gegeben einen richtigen Vollassi auf der Bühne.
Herzlich willkommen zu 02, dem Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und am wunderschönen Tresen meiner Stammkneipe treffe ich mich mit den spannendsten Menschen aus unserer Stadt. Das können Unternehmer, Musiker, Schauspieler oder ganz andere Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte sein. Und über diese sprechen wir dann bei einem Kölsch. Und natürlich war ich wieder unterwegs und habe jemanden getroffen. Und ihr dürft dreimal raten, wer das denn war. Tom Gerhardt. Ich würde jetzt einfach mal spontan behaupten, dass hier jeder Tom Gerhardt kennt. In den 90ern war Tom so präsent wie kaum jemand in Deutschland. Ob mit Vollproll Tommy oder Hausmeister Krause, Tom Gerhardt hat seine Figuren zuerst auf den Bühnen und dann auch im Fernsehen in der Republik bekannt gemacht. Wir haben erst einmal darüber gesprochen, wie fit er ist, denn ich wusste, dass Tom ein absoluter Morgenmuffel ist und wir waren recht früh unterwegs. Ich wollte von ihm außerdem wissen, wie alles angefangen hat und wie er eigentlich zum Theater kam. Wir haben darüber gesprochen, wie er eigentlich auf seine Figuren kommt und wie er mit Kritik umgeht. Denn in den 90er Jahren war, ich sag mal, nicht jeder auf so eine Figur wie Tommy vorbereitet. Und Tom hat über sein neues Theaterstück erzählt. Denn ab Januar feiert Hausmeister Krause sein Comeback. Sein neues Stück Hausmeister Krause, du lebst nur zweimal, könnt ihr euch dann in Köln und Bonn auf den Bühnen anschauen. Da freue ich mich ganz besonders drauf, denn das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und ihr könnt euch jetzt auf ein sehr entspanntes Gespräch freuen. Setzt euch einfach mal zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Tom Gerhardt. Aber bevor wir starten, möchte ich euch wie immer noch den ersten Sponsor vorstellen. Und der ist hier fast so bekannt wie unser Gast, denn es handelt sich wieder um Milatech. Milatech ist die Digitalagentur aus Köln und hilft eurem Unternehmen oder Projekten zu mehr Sichtbarkeit im Internet. Von der einfachen Website bis hin zum ausgeklügelten Online-Marketing-Konzept, Milatech ist euer Ansprechpartner. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wie immer sage ich vielen Dank. Und jetzt geht's los mit Tom Gerhardt.
Ach, wie das manchmal so geht, ne?
Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast eben schon gesagt, normalerweise, das ist ja auch hinlänglich bekannt, du bist total der Nachtmensch. Wann stehst du normal auf in der Woche, so ein normaler Tag?
Ich bin echter Nachtvogel. Ich habe es mir ganz oft vorgenommen, dass ich das ändere, aber es steckt immer drin. Es war schon in der Schule so. Ich habe im Bett, habe ich die Schulklingel hören können. Also zwar nur ein bisschen entfernt, aber irgendwie konnte man sie hören, weil sie über dem Park war. Und ich weiß nicht, wie oft ich noch liegen geblieben bin. Ich habe es nicht geschafft, aus der Kiste rauszukommen. Da hörte ich das erste Schellen und ich so, shit, ne? Und dann bin ich raus und dann war ich immer ein paar Minuten zu spät. Das war wie eine Krankheit. Und natürlich kriegte ich auch den einen oder anderen Anschiss. Aber es war in meinem Leben nie zu ändern. Geboren als Nachtvogel und so bin ich geblieben. Also normalerweise haue ich mich in die Falle so gegen 3 Uhr morgens. Es kann aber auch mal 4 Uhr morgens werden.
Okay.
Und dementsprechend so schleife ich dann richtig schön, ratze ich durch wie ein Bär und wache dann so auf um 10:30, keine Ahnung.
Also heute war 10:30 so die Uhrzeit, wo du aufgestanden bist?
Ihr habt mich sozusagen aus dem Bett geschmissen, weil ich natürlich was früher kommen musste als meine Aufstehzeit. Zumindest mich auf den Weg machen musste und deswegen, jetzt würde ich normalerweise gerade so durch die Wohnung stolpern und würde irgendwelche Dinge verlegen. Ich wäre noch nicht so richtig auf dem Damm, aber ich werde versuchen, mich hier zusammenzureißen.
Sehr gut. Um wie viel Uhr würdest du sagen, bist du dann wirklich aufnahmefähig, wo du sagst, okay, jetzt kann der Tag so starten, auch produktiv starten?
Ja, okay. Wenn es sein muss, dann geht's schon. Aber normalerweise laufe ich wirklich zur Form auf eigentlich erst am Nachmittag.
Ah, krass. Okay, also doch so lange.
Ja, aber dann bin ich hellwach bis Mitternacht, schon mal richtig hellwach oder bis 1 Uhr morgens. Und dann, ja, dann wird es langsam gemütlich. Okay. Dann nehme ich mir noch ein Weinchen und dann schaue ich noch irgendeine Serie an oder irgendwas.
Okay. Jetzt verbringst du super viel Zeit in Brasilien. Ich kriege das ja immer so ein bisschen mit.
Super viel Zeit kann man nicht sagen, aber den einen oder anderen Ausflug. Ja klar, ich bin ja jetzt familiär auch verbandelt mit Brasilien. Mhm. Und irgendwann habe ich dieses Land entdeckt. Das ist was ganz anderes. Man glaubt, man kommt in eine etwas andere Welt. Und es gibt, glaube ich, kein Volk, was die Leichtigkeit des Seins so gut leben kann.
Ich war letztens.
Wobei, ich meine, das sagt man so. Da gibt es auch ganz viele Leute, noch viel mehr als hier, die ganz massive Probleme haben, auch Überlebensprobleme.
Ja, voll.
Du kommst nach Hause und du denkst, worüber reden die Leute gerade, wenn es darum
Ja.
geht, dass die und die Klasse jetzt unbedingt 40 € mehr braucht im Monat. Und da drüben, oder Corona-Zeiten, das sind Leute, die haben buchstäblich nichts zu fressen. Und der Staat, der gibt dann schon was. Der Staat ist jetzt auch nicht so reich, als dass er die 230 Millionen einfach mal so eine Zeit lang durchfüttern könnte. Und dann bekommen die irgendwas und dann müssen sie sehen, wo sie bleiben. Aber da ist der familiäre Zusammenhalt
Ja.
dementsprechend viel stärker, auch der nachbarschaftliche und zumindest bei den Leuten, die keine Kohle haben, die in irgendeinem Viertel wohnen und zusammenhalten müssen.
Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Wir waren vor 2 Jahren, war ich eine längere Zeit in der Dominikanischen Republik und bin da quer durch die Gegend gereist. Fällt dir das auch schwer, wenn du wieder zurück nach Deutschland kommst, dich so in diesen normalen, Anführungszeichen, Alltag einzufinden? Ich hatte super viel, super Probleme nach diesen, wirklich, das waren nicht 4, 5 Wochen waren das, aber hier wieder anzukommen und erstmal zu checken, okay, du musst aufstehen, du musst arbeiten, so dieses in den Tag reinleben ist da viel verbreiteter als hier. Hast du Probleme, wenn du wieder zurückkommst?
Naja, also wenn man längere Zeit bleibt, dann kommt man langsam in diesen Tropicalism. Also die Bewegungen werden langsam. Man ist insgesamt durchaus gut drauf und man hat sich so ein paar Sachen noch vorgenommen von zu Hause und sagt, ich will das noch machen, ich will das Theaterstück auswendig lernen. Ich habe gerade neues Theaterstück mit Hausmeister Krause. Ne,
Ich freue mich drauf.
Mit dem komme ich raus im Januar. Und dann, man hat ja immer so Sachen im Kopf, sagt, das will ich noch regeln, das will ich noch regeln, das ist relativ dringend. Und dort, wenn du eine Zeit lang da bist und du in diesen etwas wiegenden Gang kommt, über dir die Sonne, es ist sehr warm, die Luft ist so, streichelt deine Haut und da ist das Meer. Irgendwann hast du das Gefühl, diese Dinge sind ja gar nicht so wichtig. Und dann reißt du dich wieder zusammen und sagst, hey, ich muss heute noch an den Kompi, ich muss was schicken, E-Mails und so. Und das geht eine Zeit lang und dann irgendwann weißt du zwar, dass es eigentlich wichtig ist, du machst es trotzdem nicht
Ja,
mehr.
das kann ich mir gut, das kann ich richtig gut
Und
nachvollziehen.
das ist natürlich das Problem und die größte brennendste Gefahr bei der Sache.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Also ich sag mal, das war bei mir immer so, jetzt fahre ich ja nur kurze Zeit weg. Und ich habe die ersten 2 Wochen irgendwie noch so einigermaßen durchgehalten. Dann waren die nächsten 2 Wochen, wenn ich länger Zeit weg war, habe ich weniger getan und hatte immer schlechtes Gewissen. Und dann kamen die wirklichen gefährlichen Wochen. Dann habe ich nichts mehr getan und hatte noch nicht mal ein
Schlechtes
schlechtes
Gewissen, ja, okay,
Gewissen. Und da wusste ich, du musst sofort nach Hause.
ja. Und dann ab in den Flieger zurück in
Oder
die
da bricht alles
Realität.
zusammen. Und das ist dir dann auch irgendwann mal ganz egal. Aber das sagt man so leicht. Ich meine, wenn man da hinkommt als Touri letztendlich, auch wenn ich jetzt familiär verbandelt bin und trotzdem, ich komme ja, was weiß ich, mit meinem Geld, ob es jetzt viel ist oder wenig ist, aber irgendwie komme ich darüber und brauche da nicht ums Überleben zu kämpfen. Insofern ist das natürlich alles leicht
Ja,
gesagt.
das stimmt, das stimmt. Das ist dann halt auch mal so die Realität, wenn man dann mal, ich sag mal, die Hauptstädte verlässt oder mal so ein bisschen rumguckt. Du hast gerade schon gesagt, arbeiten, Arbeit planen. Wir haben jetzt Ende des Jahres. Wie viel Prozent des Jahres 2022 ist jetzt verplant bei dir?
Nun, Corona hat ja uns alle in unserem Gewerbe, hat uns natürlich was getroffen. Ich habe es irgendwo mit Fassung genommen, weil als es hieß, in den Theatern kann nicht gespielt werden, also ich meine, als es losging, mit Drehen ist auch nicht so einfach, da wurden wir alle gestoppt. Aber genau in dieser Zeit, weil ich bin sehr, sehr viel über die Bühnen gesprungen. Ich habe so viel Theateraufführungen gehabt, quer in Deutschland. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen unterm Radar. Wenn du im Fernsehen bist, das fällt ja viel mehr auf. Theater bist du halt in einer Stadt, bist da ein paar Wochen, dann ziehst du weiter und bist in der nächsten Stadt. Und das kriegt jetzt ja nicht jeder mit. Aber wir haben verschiedene Theaterstücke gemacht. Ich hatte ja noch mal mit René Heinersdorf Dinner für Spinner, das bekannte Stück, ne, habe ich ja noch mal ein bisschen bearbeitet, umgeschrieben und dann haben wir das mit wirklich gutem mit sehr gutem Erfolg aufgeführt. Das hört ja gar nicht mehr auf. Und da habe ich jetzt so einen Charakter gespielt, der natürlich mir ein bisschen liegt. Also doof. Aber das war so ein ganz liebenswerter, der immer helfen wollte. Also ein Katastrophenkasper, den ich da gespielt habe. Wir haben genannt Matthias Bommes in unserer sehr freien Adaption des Stückes. Und eine Type, und in die haben sich die Zuschauer wirklich auch verliebt, der so viel Gutes für einen tun will, dass er dich damit fast an den Rand des Wahnsinns bringt.
Ja.
Und das ist ja auch mal eine ganz schöne Variation. Ich spiele ja wirklich gerne sehr schlichte Charaktere.
Warum ist das so? Warum hast du so den Hang zum Schlichten oder zum Einfachen? Und
ich möchte mal so sagen, ich bin jetzt gerade mit dir hier in Zollstock, und wie ich fuhr, da wurde ich so ein bisschen sentimental, weil hier war ich Studi. Hier habe ich meine Studienzeit verbracht. Ich war wirklich so richtig der ziemlich vergammelte Student damals.
Ich hake mal ganz kurz ein, weil das ist ein spannendes Thema, das wollte ich nämlich unbedingt haben. Du hast Germanistik studiert und
nenn es studieren.
Philosophie.
Ich habe natürlich damals, du musst denken, ich bin ja schon alter Sack. Und damals, das war gerade eine Zeit, wo ich aufgewachsen bin, da ging's Deutschland gut, die Wirtschaft brummte, es gab keine größeren Probleme im Land. Man hat immer gedacht, hey, also ich meine, essen, trinken, irgendwo wohnen, das kriegt man doch sowieso. Und also geht man doch lieber danach, nach dem, was einem gerade Spaß macht im Augenblick. Mhm. Also meine Gedanken waren jetzt nicht so sehr in die Ferne gerichtet.
Okay, das heißt, du hattest jetzt nicht einen konkreten Plan, warum du das studiert hast, oder du hast jetzt nicht gesagt, ich möchte dahin in 10 Jahren.
Nein, ich war wirklich, ich war dann so ein Spaßvogel, zusammen mit meinem Freund Konrad Kopper, mit dem ich jetzt zum ersten Mal auf die Bühne gegangen bin. Mit dem habe ich hier in Zollstock, wo wir jetzt gerade sitzen, ein paar Ecken weiter, habe ich in der Studentenbude gehangen, die war ohne Worte. Damals, jetzt seht ihr erstmal, was ich für ein alte Sau bin, damals, da gab es eben wirklich noch so Kohleöfen in den Appartements. Die wurden mit Briketts geheizt, ja, das kennt ihr alle gar nicht mehr. Und da musste ich ja von der Mansarde, ich habe natürlich klassischerweise die Studentenmansarde gehabt, ja, oben unterm Dach und mit Kohleofen. Und da war ich unheimlich oft auch zu faul, ganz unten in den Keller. Da musstest du ja wirklich die Briketts unten im Keller holen, rauftragen und dann anheizen. Mhm. Ne? Und da hatte ich auch gar kein richtiges Badezimmer. Ich habe geduscht in meinem Hallenbad.
Du bist dann aus der
Wohnung raus? Ja, Zollstock, wunderbares Kombibad immer gewesen.
Okay, da bist du einfach dann vorbei und hast dann geduscht und dann.
Gemäß des Mottos, lieber mit dem Fahrrad zum Schwimmbad als mit dem Auto ins Büro. Ja, so habe ich das damals angestellt, und natürlich macht es auch immer Spaß, was schwimmen zu gehen.
Das war ja dann auch im Prinzip die Zeit, wo du mit deinem Kumpel so die ersten, ich sag mal, Bühnenerfahrungen gemacht hast. Ich habe mir natürlich super viel von dir durchgelesen, super viele Interviews.
Zu gütig.
Du hast mit dem Kumpel angefangen, für Freunde und Bekannte, stelle ich mir das vor, so die ersten, ich sag mir das mal, Programme zu spielen.
Wir waren eigentlich, wie gesagt, wir waren so ein bisschen verbummelte Studenten.
Ja.
Und wir haben das Studium dann so halb ernst genommen, unvergesslich. Wir hatten bei einem ganz altehrwürdigen urdeutschen Professor, Gott hab ihn selig, Professor Dr. Volkmann Schluck, hatten wir Philosophie-Seminare, der über Heidegger gesprochen hat, das Sein in seinem So und nicht anders sein wehst. Ne? Und ja, okay. Da gab es Studenten, die haben seine Vorlesung mitgeschrieben, aber das war für jemand, der da reinkam, erstmal eine fremde Sprache. Für uns leider auch zu 50% geblieben, waren nicht die besten. Und auf dem Weg, da ging es so immer nur so ins Seminar, so 15 bis 20 Leute, weil es den anderen zu schwer war. Und das war immer extra auf den Freitagabend gelegt, damit möglichst wenige da wären.
Clever.
Da sind wir auf dem Weg immer, ich weiß noch genau, mit der Straßenbahn, wenn wir von der Stadt kamen oder sonst, doch, mit der Straßenbahn sind wir runter, sind die Zürpicher Straße runtergelaufen. Und da gab es damals auf dem Weg, wir wussten, jetzt wird schwer, jetzt musst du dich konzentrieren, den Kopf anstrengen. Und dann war der Teufel, der wartete auf uns auf der Zürpicher Straße im Spielsalon Rio.
Okay.
Damals, müsst ihr euch das vorstellen, da kam die erste Generation von diesen Spielautomaten raus, wo du so, Defender hieß das Teil. Ich weiß nicht, ob es davon noch Nachfolgedinger irgendwo noch geben mag. Du musstest die Erde verteidigen gegen kosmische Angreifer. Also eigentlich nichts Neues in unseren Zeiten. Auf jeden Fall. Anstatt zur Heidegger-Vorlesung von Professor Dr. Volkmann Schluck zu gehen, sind wir ungefähr jede dritte Veranstaltung, die er gegeben hat, sind wir gelandet im Spielsalon Rio. Und wurden schon begrüßt von einem irgend so eine Hesse, der dort war, so ein Alter, so der hatte Gehbeschwerden. Ah, je später der Abend ist, so besser ja, die gut, Gäste.
Das ist ein gutes Zeichen.
Nein, ich glaube, das war ein bedenkliches Zeichen. Ja, das kann. Und wir rein und dann, ich weiß noch, ich hatte früher hier an diesem Mittelfinger, den seht ihr natürlich nicht, aber der Lukas schon, hatte ich ein riese, wie so eine ganz dicke Warze. Es war aber keine Warze, es war nur so eine Hautverhärtung, so ein Knubbel, wie so ein Spielsüchtiger.
Ach krass, vom Drücken.
Von drin drücken. Du musstest immer gegen so einen Hebel, um diese kleinen Abwehrstationen, die wir hatten, um die zu richten gegen die Angreifer. Ja. Und da wurdest du von einem Bild ins andere und so weiter. Es gibt natürlich, was weiß ich, du konntest ja nicht zu Ende kommen, das ist ja immer so. Es geht immer weiter im Kampf. Und danach sagten wir, jetzt ist eh zu spät. Und dann haben wir ein Bierchen getrunken. Da waren ein paar Hotspots, waren auf der Zülpicher Straße auch damals schon. Und dann sind wir immer früher ins Peppermint gefallen, vor langer, langer Zeit. Aber das war damals, war das wirklich so eine richtige In-Kneipe, ne? Und da sind wir verlotterten Studis sind wir gelandet. Und irgendwann ist mal auch zwischen ein paar Bierchen die Idee gekommen von meinem alten Freund Konrad, den ich schon in der Schule kennengelernt habe und bis heute noch die Freundschaft pflegen wir, wenn wir irgendwo durch die Weinberge laufen, so wie früher. Wir sind immer gerne rumgelaufen. Mhm. Wir sind nicht immer in die Dissen gegangen, beziehungsweise waren wir so was schräg. Das heißt, wir waren irgendwo nicht so ganz im Zug der Zeit. Wir lagen nicht so ganz im Trend. Konrad meinte zum Beispiel, als wir damals in die Szene-Disse namens Kreml gehen wollten, er könne genauso in kurzen Stoffhosen reingehen und dann hat er so spitze Schuhe da unten drunter und graue Söckchen, die abstanden.
Ja, ich kann mir das gut vorstellen.
Weil darauf würde es überhaupt nicht ankommen. Da hatte ich gewisse Bedenken. Ich habe mich gewundert, dass er eingelassen wurde. Aber irgendwo an dem Tag war wahrscheinlich nicht so viel Publikumsverkehr. Haben sie gedacht, lass ihn durch. Da haben wir auch was zum Angucken und zum Lachen.
Jetzt seid ihr irgendwann auf die Idee gekommen, wir spielen. So, wir machen uns ein
Konrad,
Programm.
Konrad hat die Idee aufgeworfen, der war immer so, in diesen Zeiten zumindest, war er immer der, der schneller auf eine Idee kam, der mehr angetrieben hat. Ich war dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, eher angedockt. Und am Anfang, wir haben ja gedacht, wir hatten ja Zeit, ne? Wir waren ja Studenten der sogenannten Schwafelwissenschaften.
Ja.
Nee, Philosophie nicht, das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Ich muss mich zurücknehmen, Philosophie ist das eigentlich genau nicht. Wenn man es ernst nimmt. Mhm. Okay. Und darum haben wir eigentlich Zeit gehabt. Die hatten wir genügend, sowohl um hier und da ein paar Bierchen zu schlucken. Und dann wollten wir natürlich auch ein bisschen was anderes erleben. Sind wir erstmal gegangen in die Fachschaften, haben gedacht, ja, was machen die da? Und da waren die ganzen Politdiskussionen damals auch schon heiß geführt. Ne? Damals waren, auch wenn es die auslaufende Zeit war, der ganzen Bewegung von früher, der Progressiven, dann war es doch trotzdem noch wahnsinnig viel im Gespräch, ganz große Pläne, die Welt zu verändern. Okay, ist ja gerade auch jetzt wieder so mit einer anderen Welle und so weiter. Und wir saßen, haben uns das ein bisschen angehört und dann haben wir nachher gesagt, nee, ist so nicht unser Ding. Das war uns irgendwie ein bisschen spaßfeindlich.
Aber hast du da mal nachgedacht, das zu beenden? Einfach zu sagen, ich gehe nicht mehr studieren? Das Thema ist erledigt für mich?
Nee. Ich meine, das Leben lief. Es gab damals schon BAföG. Dann habe ich ein bisschen näher. Ich war Stadtführer noch. Diesen Job, den habe ich mir mal angeeignet. Ich konnte dann auf Deutsch, Englisch und Spanisch, weil ich mein Jahr in Spanien als Austauschstudent verbracht hatte, konnte ich die Leute durch die Stadt führen, die mit Bussen kamen, am Verkehrsamt, gegenüber vom Dom. Heute ist es immer noch da, das Verkehrsamt. Und da bin ich in den Bus gestiegen. Ich werde nie vergessen, wie ich mal kam und der Bus war voller Mexikaner und die haben ein Lied für mich gesungen. So richtig, wie man das so kennt aus diesen Western, ne? Na, 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 na,
na, ich kann es mir vorstellen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Sei es drum. Das Leben lief.
Du hast dich eingerichtet in dem Studentenleben, ja.
Ich habe mich eingerichtet in einer gewissen Armut, aber in einer lustigen Armut. Und es hat gereicht für die Papiere. Und dann habe ich nebenher ein bisschen was verdient, neben dem Studium. Es lief. Ich war dann ein lausiger Student, das kann man so sagen. Ich war jetzt nicht der Schlechteste, aber lausig eben. Und das, was ich da gelernt habe, hätte man ohne weiteres auch so als Hobby nebenher lernen können, indem man sich mal Buch schnappt.
Mal liest, ja.
Das ist ja bei vielen geisteswissenschaftlichen Fächern so. Man kann die selbstverständlich auch ernsthaft betreiben, das ist natürlich ganz klar. Aber viele betreiben es ja auch aus, wie soll ich sagen, Schöngeisterei.
Ja.
Und wir haben es sehr locker angegangen. Und dann kam Konrad irgendwann mit der Idee, ach, wir können doch mal so, ja, da ist auch eine Theatergruppe an der Uni. Dann sind wir erstmal gelandet, bei der Theatergruppe von der Universität Köln. Und bald mutierten wir dort schon zu den, wie soll ich sagen, also erstmal macht es mehr Laune. Es war okay. Für uns erstmal, ja, es war was bunter, es war spaßfreundlicher und. Und ja, Studiobühne, so hieß die, Studiobühne der Universität Köln. Aber die war auch stramm politisch ausgerichtet. Okay, ne? Okay. Da waren auch inzwischen auch Flugblätter, ne? Das alles der Weltrevolution, Deutschlands, der landesweiten oder Weltrevolution oder irgendwas dienen sollte.
Okay, ja.
Und wir waren von vornherein, als wir dann ein total harmloses Stück machten, also damals die Bluffer oder Uni-Bluff oder wie es dann hieß, wir waren sofort die Arschlöcher, weil wir waren irgendwie, wir haben uns erlaubt, wir haben zwar sowohl meinetwegen so Erdspießer verarscht in den Stücken, aber wir haben den großen Fehler gemacht, eben auch die Progressiven auch zu verarschen. Das war eine Todsünde. Es gab ja immer, damals gab es schon so die Spontis unter den Linken, die waren witzig, die waren verrückt, die gingen so ein bisschen mehr so in die Hippie in die Hippie-Bewegung rein. Und da gab es diese schmallippigen, total wie soll ich sagen, philisterhaften Linken, die das ganz, ganz ernst nahmen. Mhm. Und die waren noch tausendmal intoleranter als so diese Erzkonservativen, weil die haben eine Mission vor sich gesehen, die musste erfüllt werden. Wenn du das nicht gemacht hast, dann standst du unter Verdacht. Das ist übrigens was wir heute auch wieder haben, das Verdachtsmoment. Ne? Also die Vogue-Bewegung, die arbeitet ja wahnsinnig viel mit Verdächtigung. Also du bist verdächtig, wenn du nur ein falsches Wort hast. Und dann wird erstmal abgecheckt, was hast du eigentlich sonst doch so gesagt? Ne? Das geht so langsam schon so in einen Überwachungsstaatsfantasien. Der Grundverdacht ist immer da. Du könntest ein Abweichler sein.
Wir machen eine kurze Pause. Und die will ich wie immer nutzen, um euch einen weiteren Sponsor vorzustellen. Und das ist diesmal die Sparkasse Köln-Bonn. Und es könnte kaum kölscher sein, denn ganz unter dem Motto Machet Hück bietet die Sparkasse Köln-Bonn den unkomplizierten und flexiblen S-Privatkredit an. Was Kredite angeht, bin ich eigentlich auch total zurückhaltend. Aber wenn man sich damit ein wenig länger beschäftigt, dann wird einem klar, dass das alles eigentlich halb so wild ist. Im Jahr 2020 haben beispielsweise 6,7 Millionen Deutsche einen Kredit abgeschlossen und 98% dieser Kredite werden ohne jegliche Probleme zurückbezahlt. Und mit dem optional abschließbaren Kreditschuss der Sparkasse kann man dann auch wirklich alle Eventualitäten absichern. Also, ob der Urlaub, die Designereinrichtung oder einfach eine super geile Zick haben, mit dem Online-Privatkredit könnt ihr euch eure Träume erfüllen und sie direkt in die Tat umsetzen. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de/kredit vorbeischauen, der Link ist in den Shownotes, Wunschbetrag und Laufzeit eingeben und so die Wunschrate ganz individuell anpassen. Und dann geht es auch ganz schnell und es heißt super geile Zick statt Alltagstrott. Wie gesagt, alle Links sind wie immer in den Shownotes und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Sparkasse Köln-Bonn. Wir machen mal nochmal einen kleinen Sprung zurück. Was ich mich gefragt habe, wenn du dann mit deinem Kumpel entschieden hast, ich gehe auf die Bühne oder ich möchte was vorspielen, woher kommt der Mut, ich stelle mir das ganz furchtbar vor, gerade vor Bekannten oder vor einer kleinen Gruppe, irgendwas, was ja damals zumindest, so habe ich es empfunden, recht planlos noch war, einfach vorzuspielen. Woher kommt das bei dir?
Das muss man sich jetzt nicht so organisiert vorstellen. Wir haben da einfach angefangen. Wir waren eben so bekannt als ein Duo, Konrad und ich. Das sich selbst genug war, immer irgendwelche angebrachten oder auch unangebrachten Gags und Witze zu machen. Und das gefiel manchen, andere, die guckten direkt oder gingen direkt weg, wenn wir auftauchten.
Aber das konntest du gut verkraften, das war gar kein Problem.
Nein, Moment, ich bin noch nicht auf der Bühne.
Okay.
Also, wir hatten eine Idee und wir sind das sehr naiv angegangen. Wir haben einfach so eine Theatergruppe gegründet mit ein paar anderen lustigen Vögeln. Und da waren noch ein paar wirklich Talentierte dabei. Und dann haben wir versucht, da an der Studiobühne so ein Stück zu machen. Wie gesagt, das war das Stück, von dem ich eben gesprochen habe. Das hieß irgendwie, ich glaube, Uniplöff oder so ähnlich. Mhm. Hatte auch wirklich Erfolg dann, als es aufgeführt wurde, in diesem kleinen, begrenzten Rahmen. Ne? Mhm. Es war damals die stramm Progressiven, für die waren wir jetzt ja schon Gegner der Bewegung, nur weil wir Witze machten, ne? Das ist ja, das kommt auch wieder heute, ne? Also bald darfst du auch keine Witze mehr machen. Das wird jetzt, hey, damit sind wir direkt wieder beim Thema. Dave Chappelle oder wer auch immer. Es wird jetzt schon langsam überlegt, in dem Katechismus, der jetzt neu geschrieben wird, inwiefern es eigentlich vereinbar ist, dass du eine richtige Einstellung hast und dass du überhaupt über Dinge Witze machst, über die man eigentlich keine Witze machen darf. Mhm. Ne? Also dafür gibt es demnächst auch ein Regelwerk. Wir kommen also wieder hin, nach langen Umwegen wieder zu der Gartenzwerg-Mentalität, die uns immer nachgesagt wurde. Das ist im vollen Gange. Und ich habe doch mit Hausmeister Krause, die es von euch gesehen haben, die wissen, dass er ja eigentlich ein Fucker ist, ohne Ende.
Ja.
Sagt mal. Geht's weiter, oder?
Ja, immer weiter, klar.
Ah, okay.
Das stört uns nicht.
Hausmeister Krause war immer ein Fucker ohne Ende. Er hat immer nach oben gebuckelt, nach unten getreten. Und das Regelwerk, das ist für ihn Gesetz. Und er legt es kleinlich aus. Mhm. Er unterdrückt den Einzigen, der noch döver ist als er in unserer Geschichte. Und er ist immer misstrauisch. Immer auf der Suche nach Marihuana, um die Leute, es ist übergriffig, all das. Und das ist total gut angekommen, damals schon diese Figur, also wir haben ja eben von ganz früher gesprochen, da wurde die gegründet, schon vor langer, langer Zeit, schon vor Jahrzehnten. Die hat sich nur gewandelt über die Zeit, Hausmeister Krause, aber es ist eigentlich ungefähr dasselbe. Und dann schaue ich auf diesen Hausmeister Krause mit seiner Superkleinlichkeit, mit seiner Spießigkeit und alles und dann sehe ich, jetzt oft auch wieder einen neuen Spießer in Deutschland wieder auferstehen, wo ich sage, okay, der hat sich jetzt ein anderes Röckchen angezogen. Hm. Der sagt, der ist eine fortschrittliche Bewegung, aber die Regelwut, sie setzt ein. Sogar wenn wir für gute Ziele kämpfen, wie zum Beispiel Klima und so weiter, sind ja gute Ziele. Aber ich sehe, wenn ich dann sehe, dass einer meinetwegen mit dem Rucksack, Freudestrahlt postet, ne? Hückelrad, Westhofen ist jetzt schon klimaneutral 2024 und das jetzt eine Woche feiert, dann sage ich mir, schön, wenn Hückelrad, Westhofen, Namen habe ich jetzt gerade erfunden, ja, aber ihr wisst, was ich meine, wunderschön, wenn das klimaneutral ist und die 24 Häuser, die da stehen, jetzt sich in der Tugend ergehen.
Der Rest der Welt.
Aber leider baut China gerade 600 neue Kohlekraftwerke. Und ich glaube, das ist das dringendere Problem. Da können wir, wir sollen was tun in Deutschland, logisch. Aber wir nehmen uns dann sowas von ernst so schnell. Wir nehmen es dann so genau, ja, dass du schon manchmal drüber lachen musst. Ne?
Bist du politisch aktiv?
Bist du in der Partei? Ich habe so meine Meinung, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich dafür geboren bin, die Welt zu belehren.
Hast du mal drüber nachgedacht, in eine Partei einzutreten?
Was soll das für eine Partei sein? Und wer soll mich da wählen?
Ist ganz witzig.
Krause für Germany.
Okay, ja,
ein paar Spaßvögel würden mich wahrscheinlich schon wählen.
Das glaube ich auch. Die Partei, ich weiß nicht, ob du sie kennst, von Marc Benecke. Er war ja auch schon hier. Die ist sehr erfolgreich. Also für sich. Und das ist ja auch eine Satirepartei. Das klappt eigentlich ganz gut. Vielleicht machst du da noch richtig, richtig Karriere.
Nein. Ich habe, das muss ich dir erzählen und euch erzählen. Hier in Köln-Zollstock, ne, wo ich meine lausigen Studentenjahre verbracht habe, da hatte ich einen ganz entscheidenden Moment. Und zwar hatten wir aufgeführt, nachdem wir an der Uni dieses Stück gemacht hatten, was stark umstritten war, aber die Bude war voll, die Leute lachten und lachten sich kaputt. Dann hatten wir nochmal selbst zu zweit dann in einem kleinen Theater, auch nicht weit, direkt da, nähe Barbarossa Platz, Zülpicher Platz. Da haben wir, nee, wir waren zuerst im Luna-Theater im Brüsseler Viertel. Mhm. Im Luna-Theater, ganz kleines Theater. Und wir natürlich, so naiv sind wir es angegangen, auch angstfrei irgendwo. Und haben direkt mal so 3 Wochen da bei denen gebucht. Und das waren super liebe Leute. Und die haben auch gesagt, ja, okay, machen wir. Die wussten zwar auch nicht genau, worauf sie sich einlassen. Mhm. Und dann hatten wir da Aufführung und hier aus Zollstock kam einmal zu einer der Vorstellungen, wo man sich vorstellen muss, dass da vielleicht sich so um die 30 Leute tummelten abends, wenn wir Glück hatten, ja. Mhm. Und das war der Moment, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, ja, das war nämlich eine Kioskangestellte, vielleicht war es auch Besitzerin vom Kiosk, ein ganz kleiner Kiosk am Theophanoplatz in Zollstock. Theophanoplatz, da haben wir auch gehaust, mehr gehaust als gewohnt, mhm, muss ich wirklich sagen. Und als ich das nächste Mal in den Kiosk kam und mir da, ich weiß nicht mehr, Süßigkeiten oder Bier oder irgendwas holte, dachte, nee, Gerhard, ne, ich war gestern bei Ihnen im Dart, da haben Sie mich gesehen. Ich sagte, nein, wirklich? Und so, ich hab so gelacht, mir ist das Wasser der Backen runtergelaufen, ne. Das war so schön, was hab ich gelacht, ne. Während ich von den Kommilitonen, also von den anderen Studenten eher dann so hörte, ja, das fand ich gut, das jetzt nicht so, aber die eine Figur, und das wurde so natürlich differenziert, was ja eigentlich auch richtig ist, trotzdem, der Anstoß war für mich, da stand die Kioskbesitzerin, die hatte ein ganz anderes Leben als ich, da saß sie, sie hatte wenig Geld, sie musste kämpfen, die ist da hingegangen und die hat 2 Stunden hat die einen Riesenspaß gehabt. Und darum ging es ab dann.
Ist das dieser Wow-Effekt? Oder das war dieser, dieser Moment, wo du sagst, das ist jetzt so der Startschuss, ich weiß, was ich will?
Es war, ich habe niemals daran gedacht, in der Zeit sowas beruflich zu machen, weil okay, ich nie gedacht hätte, ich könnte davon leben. Das war für mich nur das Motiv zu sagen, ich werde weiterhin so etwas tun.
Okay.
Ich hatte auch andere Erlebnisse, die gingen genau in die andere Richtung. Ich war zum Beispiel mal der Krause, der allererste Krause, den ich hatte. Also eigentlich genau derselbe Charakter, aber noch ein bisschen anders drauf. Der hatte eben früher so Festredner. Als Festredner habe ich ihn präsentiert, der so verquälte, unglückliche Reden, mhm, hielt. Und der immer Witze machen wollte. Jetzt war ich, irgendwann mal sprach mich mal ein total liebes Mädel und sagte, ja, ich habe da, wir haben da so eine Ausstellung, ne, das sind so Künstler und bildende Künstler und ja, und da sind noch ein paar so junge Regisseure bei. Und ich dachte mir direkt, ja, weiß nicht so recht, ne? Und sagte, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist für mich. Und doch, ich habe das gesehen, die Figur, das finde ich so lustig und überhaupt. Und tatsächlich, ich ging auf die Bühne und jetzt hatte ich, der hatte immer als Kostüm einen zu eng sitzenden schwarzen Anzug an mit so einer Fliege, alles sowas unpassend. Und ich kam da in und habe ganz deutlich, also es war eigentlich überhaupt nicht zu übersehen, habe ich karikiert so einen megaspießigen, eigentlich eine arme Sau, der da hing und wollte jetzt die Gemeinschaft unterhalten, ne? Und kam dann auf alle, die Leute, die guckten auf die Bühne, die haben nur ein Feindbild gesehen.
Okay.
Und von denen man ja denken sollte, dass sie wirklich, dass sie ein bisschen sowas im Kopf haben oder so, die können sowas von kleingeistig sein. Mhm. Studierte Blödheit nenne ich das auch.
Okay.
Und das existiert ganz oft, dass Leute vielleicht ein gewisses Grad an Bildung haben, aber ich weiß nicht, wie sie das verarbeiten in der Birne. Auf jeden Fall kriegen die dann sowas Unversöhnliches. Mhm. Etwas auf seine Art auch unfassbar spießiges.
Okay. Und wie gehst du damit sowas um in der konkreten Situation jetzt?
In der konkreten Situation war das einer der 3 schlimmsten Auftritte, die ich hatte. Da war ich ja gerade ganz, ganz am Anfang. Ja, ja. Die Leute fingen an zu pfeifen, und zu rufen, weil die haben diese Figur, die ich darstellte, nur so gehasst, ne, dass sie am liebsten Tomaten geschmissen hätten nach mir.
Was hast du dann gemacht?
Ich habe ein bisschen früher aufgehört und bin von der Bühne geschlichen.
Okay.
Das war ein komplettes Missverständnis natürlich. Mhm. Die hatten aber auch nicht die Geduld zu warten, sich darauf einzulassen, dass so eine Figur dann hochgenommen wird, während es auf der Bühne gerade von den Studis gefeiert wurde, weil die kannten diese Figur. Die war damals auch noch viel lebendiger, also der alte, der ganz alte Spießer, der noch in Krause steckt. Der Krause hat ja was Nostalgisches. Ne? Der kommt ja eigentlich aus einer anderen Zeit, die es eigentlich kaum noch gibt. Mhm. Inzwischen hat der Spießler sich ein anderes Röcklein angezogen. Mhm. Und
aber was ich spannend finde, diese ganzen Figuren, natürlich viele Figuren, die du gemacht hast, sei es Tommy, sei es Krause, sind ja alle schon so wahnsinnig provokant oder teilweise halt schon fast experimentell, finde ich. Woher nimmst du den Mut, so einen Tommy zu spielen, der ja nicht überall ankommt?
Der Tommy, okay, du musst ja sehen, als ich damals den Tommy brachte, da war das in der Tat fast schon revolutionär. Jürgen von der Lippe, der gute Jürgen, für den ich auch zeitweise dann auch mal hinter den Kulissen gearbeitet habe, nach meiner Studentenzeit. Der gute Jürgen hatte sich tatsächlich mal gequetscht in so ein kleines Theater, in dem Fall ins Ateliertheater, und auch am Zülpicher Platz da. Und das macht kaum einer von den Stars, weil die lassen sich Videos kommen oder irgendwas. Aber der hat sich da reingequetscht. Und Tommy war eine Figur, das war nur ein Part von 3 Minuten in irgendeinem Stück. Aber der hatte für die Leute was Revolutionäres. Also die Leute haben jetzt nicht gesagt, das ist ja revolutionär, sondern etwas ganz Auffälliges. Ich hatte einfach nur in der Straßenbahn gesessen. Das habe ich natürlich schon öfters mal zitiert. Bin vom Kölner Norden in die Stadt gefahren. Und da saßen so 2 Jungs vor mir, so richtig aus dem Leben. Ne? Und die guckten einfach nach vorn, wie in so einem Comics. Und der eine sagte nur, ey, hast du neueste James Bond gesehen, ey? Und der andere dreht sich zu ihm um, überlegt, sagt, nö. Und dann sagt der andere, er musste gucken, ey, boah, ey, brrr, ey, alles kaputt, ey, super.
Okay, da ist Tommy entstanden.
Und diese kurze Inhaltsangabe eines Films, die fand ich irre. Auch wenn James Bond ja eigentlich gar nicht so das Thema war. Das hattest du ja eher dann bei Rambo. Damals kamen die Rambo-Filme, waren damals ja schon richtig hart raus, und da ging es ja richtig zur Sache. Bei James Bond ist das ja alles immer mit Humor und auch mit englischer Höflichkeit. Aber Rambo war genau das. Ne? Und dann habe ich ja nur so ein Ding gehabt mit Tommy. Ich kam dahin und ich weiß noch, beim ersten Stück, was wir zusammen machten, da haben wir gesagt, so, jetzt machen wir es ein bisschen geordneter, ne? Also nicht so ganz wüst, wie wir es vorher gemacht haben, wo wir nur vor Freunden und Freunden von Freunden gespielt haben, die sich kaputt lachten. Aber das blieb natürlich alles in so einem gewissen Kreis. Wir hatten gemerkt, ja, die Leute mögen das, wenn wir sowas machen. Und die hatten ihren halben Spaß daran. Aber das war natürlich überhaupt nicht professionell.
Aber woher kommt das, dass du das einfach machst? Dass du dich einfach, das sind ja Sachen, die vorher nie da gewesen wären.
Wir waren eigentlich immer so die Frotzler. Wir waren immer die Sprücheklopfer. Waren wir zwei immer, Konrad und ich. Und dafür waren wir schon so ein bisschen bekannt. Das lag also nicht so fern.
Okay.
Und dann hatten wir Spaß daran. Erstmal muss man sich vorstellen, erstmal bist ja nichts anderes als vor Freunden jemand, der so ein paar Geschichten erzählt. Und dann machst du vielleicht mal einen Abend, wo dann noch die Freunde von Freunden, aber du fühlst dich eigentlich noch sicher. Du bist ja eigentlich irgendwo aufgehoben in diesem erweiterten Freundeskreis. Und dann kommst du natürlich auf die Idee, wenn du die zum Lachen gebracht hast, dann kann ich auch noch die anderen zum Lachen bringen. Und dann haben wir so ein Stück gemacht und haben dann, weil wir so ein bisschen uns verbessern wollten von der Darstellung, was in der Tat, wenn ich das heute angucke, dann, oh Gott, dann haben wir den Kölner Regisseur Joachim Lang, den haben wir gefragt, den kannten wir von der Studiobühne, ein wahnsinnig talentierter Regisseur und richtiger Theatermann mit verrückten Einfällen, und der hat gesagt, ja, ich guck da mal drüber. Und da hat er, sagen wir mal, das Schlimmste versucht noch so rauszunehmen, was die Darstellung angeht, die Interpretation anging. Und Joa hat dann auch gesagt, also diese Figur, die ich ja machte, angeregt durch diese Konversation von diesen zwei in der Straßenbahn, ne, der, boah, ey, alles kaputt. Das hatte ihn inspiriert. Er sagte, das ist gut. Mhm. Und sagt, den musst du unbedingt ins Programm nehmen. Also in das nächste Programm, was wir dann machten, was, wo wir ein bisschen besser sein wollten. Das hatte ich ja einmal nur mal so dargebracht und dann wollte ich ihn eigentlich schon nicht mehr reinnehmen, weil ich schon dachte, ja, das ist vielleicht ein bisschen hart für manche Leute. Sagte, nein, hör auf, sagte, das musst du reinnehmen. Das ist ein Brüller. Mhm. Und das war ein großes Glück für mich, dass er es gesagt hat. Ich bringe also den Tommy zum ersten Mal und Joa Lang hat auch die Idee mit der Pudelmütze gesagt, der muss was auf den Kopf kriegen, der muss irgendwas haben, aber nicht das trendy und so, der muss irgendwas Abartiges haben. Mhm. Damals hätte sich niemals jemand freiwillig, der so ein bisschen trendy war, jung war und so, hätte sich niemals eine Pudelmütze angezogen. Mhm. Später kam, Jahre später, nachdem meine Figur total bekannt war, plötzlich, ich denke, ich sehe nicht recht, kamen so die ersten Rapper oder sowas mit Pudelmützen und ich sage, scheiße Jungs, warum tut ihr mir das an? Ich war was Besonderes. Und jetzt denken die Leute, ich will Trend sein. Ja. Egal. Auf jeden Fall, ich brachte diesen Tommy auf die Bühne und dann haben wir eine richtige Geschichte für ihn erfunden. Da habe ich mit dem Joa dann zusammengesetzt und Joachim Lang. Joa kam aus dem Ruhrgebiet, der hat auch richtig die Ruhrmentalität. Ich hatte ja eher so das Rheinische, ich bin ja in mehreren Generationen Kölner, Kölsch-Jung. Und dann haben wir dann, inspiriert durch diese Rambo-Reihe, haben wir dann eben ihn eine Zusammenfassung machen lassen von einem Rambo-Film. Auf seiner, ey Leute, hat er gesehen, ey Rambo, er ist kaputt, der ist super. So, das hatte ich ja geklaut von den zwei Jungs in der Straßenbahn. Ne? Rambo, da war gewissen im Dschungel, wie heißt der nochmal? Im Vietcong-Dschungel, und da sind, wie heißen die nochmal im Vietcong? Genau, Chinesen, ne? Und der Typ, der war am Schleichen, voll am Schleichen, ist der total am Abschleichen, ne? Kommen die raus, so ungefähr in dem Stil, ich hab's jetzt nicht mehr genau drauf, ne? Aber das existierte ja. Ich meine, diese Jungs hast du doch manchmal im Kino, hat jeder mal im Kino erlebt, natürlich noch schön mit den Chiptüten, mit den ganzen Dingen drin und knursch, 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 du willst zuhören, knursch, knursch, labern auch schön mit ihren Kumpels, was sie gut finden, was nicht, und du kannst den Film nicht in Ruhe gucken. Sowas bringt die Leute natürlich zum Stream auf Dauer. Vorsicht. Also, auf jeden Fall, die Figur, die erkannte jeder sofort wieder. Jeder hatte mal irgendjemand so in die Richtung kennengelernt. Das war ein Vollassi.
Ja.
Der war nicht böse, der war nicht aggressiv, der war einfach nur assimäßig. Und wenn er mich jetzt fragt, wie konntest du es denn dann so darstellen? Ich hatte in meinem Leben alle möglichen Formen von Freunden, Kumpels, Bekannten. Und das reicht vom sogenannten Vollassi bis zum Milliardär. Und ich habe also manchmal habe ich Biere getrunken mit einem Milliardär, nicht Millionär, Milliardär, und wir haben es gut verstanden, aber auch mit jemand, der aus den einfachsten, vorstellbaren Verhältnissen in Deutschland kommt. Und es gibt eben auch witzige, lustige Milliardäre und es gibt witzige, lustige, sogenannte Assis, sage ich mal. Ich meine aber jetzt einfach Leute, die
einfacher sind.
Einfach der, also die auch gar nicht intellektuell sein wollen, weil sie auch nicht daran interessiert sind. Davon gibt es auch sehr gute Leute. Das kommt eben drauf an. Es gibt ja assimäßig, muss ja nicht immer heißen brutal, unhöflich. Es gibt welche, die einfach das Herz auf dem richtigen Fleck haben, wie man sagt bei uns. Und auf du dich tausendmal mehr verlassen kannst als auf irgendwelche anderen Leute. Darum habe ich die auch, wenn sie eben so drauf waren, auch immer genauso respektiert wie der Milliardär. Und ich hatte eben eine Clique, wo ich dann ab und zu mal zu Gast war. Und die waren so drauf. Ich habe natürlich jetzt deren Art zu sprechen, habe ich manchmal nachgemacht, ein bisschen. Ne? Ich habe die damit nicht irgendwie, ich habe die damit nicht verarscht oder so. Weil die immer auch herzlich waren dabei. Also, ich erinnere mich noch an ein Mädel von früher, die ich auch toll fand damals, die auch irrsinnig sexy war. Allerdings jetzt nicht gerade das studentische Deutsch sprach, ne? Mhm. Wenn sie mit auf eine Party kam. Damals war in Mode diese Leggings mit so kleinen Löchern drin, kleinen mhm. Löchern überall drin. Die sahen, wenn die eine super Figur hatten, dann sah das aus, oh Gott, ne, das war wirklich eine Vollattacke, ne? Mhm. Und dann Breitengürtel mit Applikationen oben. Ja, ich werde sexistisch, ich weiß es, aber ich stehe dazu. Dann ganz knappes Top und so ein Jäckchen da drüber. Da kam die rein, ne? Boah, da haben die anderen geguckt, ne? Die Männer wagten es nicht nachzugucken, mhm. weil die Mädels daneben saßen, ne? Und die Mädels, denen fiel das Gesicht runter nach dem Motto, wie kann er sie nur mitbringen? Ja. Ne? Ich werde es nie vergessen. Aber sie nahm durch ihren Charme dann auch die meisten dann doch wieder für sich ein. Aber die Augen sprühten, wenn sie sich mit einem unterhielt, wenn die jemand nett fand. Ne? Ja, das ist sowas von einer Herzlichkeit mhm. und auch von einer Liebenswürdigkeit. Dem konnte man sich gar nicht entziehen. Und das habe ich auch versucht mit aufzunehmen. Also mein Tommy war ja nie ein Schläger oder ein bösartiger Mensch. Der war ja immer gut drauf. Und die große Botschaft war ja auch, Leute, ne, ich bin voll Assi, ne? Ich interessiere mich auch für viele Sachen gar nicht, ne? Aber auch wenn mir das Wasser bis über den Augen steht, dass ich mir den Spaß nicht nehme.
Ja.
Und das ist eigentlich die positive Botschaft.
Ich bin mit Tommy auch groß geworden, als ich so 15, 16 war. Auch heute noch ist Tommy allgegenwärtig. Apropos, ich war am 11.11. kurz draußen. Ich habe sogar tatsächlich jemanden als Tommy verkleidet gesehen. Also das ist heute noch super präsent. Tommy hat es ja dann irgendwann noch ins Fernsehen geschafft, erst über die Theaterbühne ins Fernsehen. Du hast super Filme gemacht, die ich, glaube ich, mitsprechen kann. Das ging ja über Jahrzehnte fast schon.
Der Witz ist, also was ich nie gedacht hätte, dass der Kult der Filme, die jetzt wirklich ja schon 20 Jahre
alt sind,
dass der Kult übergesprungen ist von einer Generation zur anderen.
Total.
Wenn mich jetzt jemand drauf anquatscht, ich habe also ein Rapper, ein türkisch-arabischen Rapper in der Friesenstraße getroffen, der so ein Molliger, der kam, so leicht angeheilt, hat mich erkannt, der hat mich nicht mehr losgelassen, ne? Der sagte, ey, komm, wir machen hier, wir machen einen kurzen Spot und dann hat er mir alles nacherzählt mit Krause und den Film und so weiter. Ich kam gar nicht mehr weg.
Jedem, dem ich in meinem Freundeskreis erzählt habe, dass du kommst, kam immer als Antwort, ja super.
Jeder
kennt es. Was mich interessiert, es gibt ja immer mal so im Laufe der Zeit so Rollen, die super krass aufgehen. Bei dir sind es jetzt zwei, Hausmeister Krause war ja jetzt, ich sag mal, nicht weniger berühmt. Hast du irgendwann mal den Zeitpunkt gehabt, wo du gedacht hast, ich nerve? Ich habe das bei Atze Schröder in einem Interview gehabt. Atze Schröder hat sich nach langer Zeit irgendwann mal Pause genommen und hat morgens die Bild-Zeitung aufgeschlagen und da stand eine Titelseite, Atze nervt. Hattest du irgendwann mal den Punkt, wo du dachtest, boah, jetzt ist es zu viel?
Leute, also was die Zeitungen über mich schon alles geschrieben haben, wenn ich da aufgehört hätte, dann wäre das ganz schnell vorbei gewesen. Wie ich rauskam mit Tommy auf den Bühnen, die haben Kreuze am Wegesrand aufgestellt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie provokativ das damals war. Sowas gab es nicht. Es hatte nie gegeben einen richtigen Vollassi auf der Bühne. Und Bühne, ne? Stellt euch vor, da geht ein Kritiker rein, der ansonsten gesehen hat, so politische Kabarettisten, damals ja noch, ne? Ich sag jetzt mal, damals war es ja schon eine Ecke her. Damals war das ein Hans-Dieter Hoesch, ein Dieter Hildebrand, also wirklich auch sehr intelligente Leute, die auch gutes Kabarett machten. Jetzt kommt er und sieht Tom Gerhardt. Und ich habe es ja nicht dabei belassen bei Tommy. Tommy war schon die pure Provokation. Der war zwar nicht bösartig, wie gesagt, aber seine Art zu reden, egal was er sagte, haben die das ja schon gehasst. Und seine Lebensfreude, die er da auch zum Ausdruck brachte, das war für die ja schon fast wie, der propagiert ja hier den Untergang des Abendlandes. So wurde das auch betrachtet. Und die anderen Figuren waren auch schrill, die waren schräg, die waren Monster auf der Bühne. Ich habe dann so in einem Bühnenstück ja nicht nur Tommy gehabt, ich hatte Tommy, ich hatte Hausmeister Krause, ich hatte seine Frau Lisbeth, ich habe selbst nachher das Carmen gespielt. Ne? Carmen, ihr kommt ja aus Köln und Umgebung, die hatte Bergheimer Zöpfchen, Das, was nachher was nachher auch wieder auftauchte, aber ich war der Erste, ich werde es nie vergessen. Ich glaube, ich weiß, ich war im E-Werk und mit Joa zusammen hatten wir überlegt, komm, wir bringen noch eine neue Figur rein, so eine Zugabe oder sowas. Weil das Programm, das lief Dackel mit Sekt. Naja, das werden dann doch die einen oder anderen Zuhörer doch schon noch in Erinnerung haben. Dackel mit Sekt war das erste Stück, womit ich bekannt geworden bin. Und das wurde fast 700 Mal gespielt. Quer durch Deutschland, von Kiel bis nach Garmisch-Partenkirchen. Aber natürlich vor allen Dingen hier in der Region. Köln war immer die Hochburg. Und ich glaube 35 Mal im E-Werk. Das war der Hammer. Und wir hatten wirklich gesagt, das hört nicht auf. Und ich hatte auch den Drang, ich möchte mal wieder irgendwas Neues machen. Da fiel uns ein, der Tommy hat noch eine Schwester. Die gab es ja vorher gar nicht. Und dann habe ich mich an meine Freundin erinnert, an diese Leggings mit den kleinen Löchern drin und diesen breiten Gürtel und alles. Dann habe ich mir diese Kluft besorgt, musste natürlich Schuhgröße 45, ganz hohe Pumps, ne, in Neon, in Neonrosa. Und dann so ein Jäckchen und dann oben die Berghammer Palme. Ja gut, die ist heute, ist das anders, ne? Aber früher war das die Berghammer Palme, ne? Berghammer Palme und MCM-Täschchen. Und ich will es nie vergessen. Jetzt kam die Zugabe, ne? Ich meine, das war dann das weibliche Pendant, ne? Ich sag ja schon, die Mädels können genauso hart sein wie die Jungs, auf ihre Art. Und es war die erste Zugabe gelaufen, es war die zweite Zugabe gelaufen. Sie kam jetzt und wurde angetestet als dritte Zugabe. Ich werde nie vergessen, wie ich rausgehe. Die Leute hatten wirklich schon sehr, sehr viel gelacht. Ne? Ich habe keinen Ton gesagt, die haben nur meine Verkleidung gesehen. Gereicht. Die wussten haargenau, wen ich jetzt meine. Die wussten, was jetzt kommen will. Die haben geschrien, die Leute, die haben fast die Sitze abgerissen, wie ich da rauskam, weil das hatte es einfach noch nie gegeben. Es gab vor mir kein Arze, kein Kajana, kein Bülent Scheiland, die gab's ja alle nicht. Es gab auch keine Caroline Kebekus, die sind ja alle letztendlich auch vielleicht manche von ihnen haben es gar nicht mehr gewusst, inspiriert worden letztendlich von dieser Art. Ja. Ne? Und ich war aber der Einzige in dieser Zeit. Ne? Und darum sind auch die Leute, die waren irrsinnig heiß. Ich brauchte auch, damals wurde ja noch gar nicht mit Internet alles so bekannt gemacht, sondern das lief nur über Plakate. Ich brauchte kein Plakat zu hängen. Das hatte sich so rum, Wahnsinn. Fieberhaft rumgesprochen, dass die Leute das unbedingt sehen wollten. Und dann finden die das auch. Und wie ich rauskam, als kam und dann sagte, ne, er hat gesagt, mein Bruder, der Tommy, diese asoziale Sau, ne, legt jetzt einen dreckigen Auspuff voll auf meine MCM drauf. Ne? Dazu muss man sich vorstellen, dass MCM, die hatte sich selbst eine Tasche gemacht, so eine ganz billige, damals Woolworths-Tasche und hatte selbst MCM draufgeschrieben mit Filzstift, okay, ja. Damit sie auch eine MCM hat. Ne? Okay. Und nur die Erkenntnis der Figur, ne? Und da kam echt, und das muss man mal wirklich ihnen hoch anrechnen, die Mädels, auch als ich zum ersten Mal bei Jürgen von der Lippe in So ist es, so hieß die Sendung damals, als ich dort aufgetreten bin, als Tommy, die einzigen, die da gelacht hatten, während die anderen in Schockstarre waren, als ich meinen Tommy zum ersten Mal brachte mit Rambo und da und Vietcong, ne, und alles da, ne, holt er die Armbrust raus, voll durch das Auge durch, ey, boah, und da konnte er nicht mehr sehen, ist ja normal, ne, und ich guckte nur so, die Leute guckten mich an wie so Fische, nur zwei Mädels, die saßen, ich werde es nie vergessen, da sind in der vierten Reihe hinter mir und die hatten echt so MCM-Taschen auf dem Ding. Die haben geschrien vor Lachen. Die hatten die Berghammer Palmen auf. Geil. Aber die waren süß. Und die hatten diesen Humor. Den hat noch lange nicht jeder Intellektuelle. Ne? Die sind meist unter denen sind die humorlosesten. Die haben natürlich auch Sachen von sich wiedererkannt. Natürlich war ich ja viel härter noch drauf. Ne? Die haben aber auch ihre Jungs sprechen hören. Die sind fast vom Stuhl gefallen. Und dann wurden die natürlich auch angeguckt von den anderen. Was gibt's denn hier eigentlich zu lachen? Ne? Das hat die noch heißer gemacht. Mhm. Da haben sie noch mehr lachen müssen. Puterroten Gesichtern. Aber ich habe nach der ersten Fernsehausstrahlung mit Tommy, habe ich gedacht, besser nicht mehr. Weil ich hatte ja natürlich die 40, 50 Fernsehzuschauer im Studio im Kopf, die mich so angucken. Und danach war das auch nicht klar. So, die wussten das beim Fernsehen auch nicht. Auf jeden Fall zwei Tage später bin ich im alten Wartesaal, Dancen, ne, Feierabend und so weiter. Da treffe ich Jürgen Zeltinger.
Oh ja, den hätte ich auch gerne irgendwann mal hier.
Jürgen Zeltinger kommt zu mir, sagt, der war ja immer der Assi-Rocker. Mhm, ne? Also toll. Im Rock gab es das. Ne? In der Rockmusik gab es das. Und der hatte ja schon Assi-Rock. Nur die Bühne, müsst ihr euch vorstellen, war immer was Heiliges. Die Bühne für Theater, das war immer ein bisschen vornehmer, das war ein bisschen kultivierter, wie man so sagte. Mhm. Dass die von mir verwüstet wurde, das wurde mir von einem Großteil der beobachtenden Szene also überhaupt nicht verziehen. Mhm. So, auf jeden Fall treffe ich den Wartesaal, dunge, 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 ich gehe rein, Wartesaal, kommt mir der Jürgen entgegen, hoch hervor. Hör uns, sagte, Jung, ich habe dich im Fernsehen gesehen, ne? Da muss ich nochmal für das Themen kriegen, ne? Geil. Das war original, aber da hörst du von mir.
Geil. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Dachte ich, aha. Und dann wurde ich im Wartesaal von mehreren angesprochen und dann guckten die mich schon so an, das war eine sehr beliebte Sendung, es hatten dann doch einige gesehen und fingen an zu lachen, so als sie mich erkannt haben. Ich war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst, wie das eingeschlagen hatte. Am nächsten Tag hörte ich vom Theaterleiter, wir wären wochenlang im Voraus ausverkauft. Ich hatte einfach nur mein Ding gemacht. Ich habe das nicht 5 Jahre geübt und gedacht, was kannst du machen und strategisch, wie kannst du die Leute erreichen? Hm. Ich habe ein Ding gemacht, wo ich dachte, ja, okay, mein Regisseur hat gesagt, das Ding musst du machen und wir bauen das ein bisschen aus und dann machen wir eine richtige Story von. Und das hatte ins Rabenschwarze getroffen. Hm. Ohne dass ich das haargenau angepeilt hätte. Und das war vielleicht das, auch gerade weil es aus dem Spielerischen herauskam, weil es einfach nicht so gewollt war.
Wie alt warst du da ungefähr?
Oh mein Gott, da war ich irgendwas um die 30.
Okay.
Und dann knallte das so, da kam ich meinetwegen, ich hatte noch irgendeinen Auftritt in Siegen und ich erwartete eigentlich sowas wie 28 Leute in so einem kleinen Raum. Es kamen in einem Open Air, sie hatten das dann verlegen müssen, kamen irgendwie, ich glaube so 800 Leute, weil mehr nicht reinpassten. Und da haben sie die Mauern gestürmt, das waren so eine Burgmauern. Und dann haben die gestürmt und wie ich Tommy machte, und dann habe ich das gar nicht so richtig begriffen, haben die Feuerzeuge angemacht. Echt? Also es war Kult, von einem Tag auf den anderen, hat es nie gegeben.
Wie hat das dein Privatleben verändert? Du warst ja also unfassbar berühmt. Plötzlich.
Ja, Moment, so schnell geht das nicht. Das war ja erstmal nur so ein Ding, wo du gesagt hast, oh, was passiert hier? Okay. Dann hatte ich Veranstaltungen, wo plötzlich ganz andere Leute kamen, wo alles in Bewegung geriet und wo ich merkte, hier tut sich was. Mhm. Und dann ging das Stück für Stück und dann ist es von Köln aus erstmal nach Düsseldorf und nach Mönchengladbach gegangen oder in so naheliegende Städte. Das heißt noch nicht, dass die Veranstalter sofort so reagieren, weil sie es vielleicht auch nur halb mitbekommen haben. Aber dann ging es langsam Stück für Stück raus aus NRW. Und Zeche Bochum, weiß ich, wie ich zum ersten Mal gespielt habe vor 1000 Leuten. Und das kam mir unendlich groß vor. Dabei ist die Zeche gar nicht so groß. Mhm. Unendlich groß vor. Und dann hielt sich das und das lief und lief und lief und ich dachte immer, das hört bestimmt auf, nach 50 Vorstellungen ist das alles vorbei. Aber es hörte nicht auf. Ich habe das Stück dann, wie gesagt, 650 bis 700 Mal gespielt.
Wahnsinn.
Das ging immer weiter raus und dann kam auch das Fernsehen mit dem anderen. Da war ich nochmal bei Alfred Biolek, Gott hab ihn selig, in der Sendung. Und da habe ich den Wehrdackel gebracht. Ne? Mhm. Der Wehrdackel, der wurde, weil er auch ein bisschen familienfreundlicher war, wurde jetzt von einer ganzen breiten Schicht auch als sehr komisch angesehen. Mhm. Ne? Ey, hat er gesehen, Killerdackel Teil 3, boah, ne? Killerdackel, er war früher ein normaler Dackel gewesen, ne? Aber da kommt der Vollmond, ne? Boah, voll der Vollmond, ne? der Dackel, ne, ist in seinem Körbchen, voll und voll auf den Dackel am Schein, ich schein, 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 der Dackel fängt sich an zu wälzen im Körbchen, wälz, wälz, und plötzlich auf einmal, er kriegt ja solche Hauer, sieht aus wie eine Wildsau, ne, und dann fangen dem seine Haare an zu wachsen, wachs, wachs, kann er nichts mehr sehen, weil klar, dem ist die Matte ja voll über die Augen gewachsen, ne? Und dann, so ging das weiter, ne? Und dann geht der, bricht er ins Haus rein, um sein Herrchen zu killen und was weiß ich. Das war von der Story her total eigentlich, ja, kindisch harmlos, ne? Nicht schlimmer als der böse Wolf. Aber er hat dann natürlich trotzdem dieses Vollassige dabei, ne? Dieses, wie der sich bewegt und die Kluft, in der kam. Der kam ja rein mit so einer abgewetzten Lederjacke. Mit so, auch so Applikationen drauf. Und dann hing dem irgendwas so, was weiß ich, so Lumpen hingen dem am Körper rum, dann seine abgewetzten Sportschuhe, ne? Und immer aufgeregt, ne? So, Leute, er muss sehen, er muss sehen, ne? Aber er war eigentlich lieb immer, Tommy, ne? Aber eigentlich, oh, er hat natürlich auch härtere Nummern gebracht. Ich straf Insel der verdammten Frauen, ne? Boah, ne? Also der war schon, irgendwo hat er einen gnadenlosen Geschmack gehabt.
Gab es dann irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich wirklich richtig berühmt? Es gibt ja bei vielen so diesen Punkt, wo man denkt,
boah. Ja, das habe ich nie so, das ging so Stück für Stück, dass ich das nie wirklich.
Es gab nicht den Tag, wo du die Tür aufgemacht hast und dachtest, boah.
Nee, das hat es nie gegeben. Ich habe das immer genommen, wie es kommt. Und ich habe immer gedacht, ja, vielleicht ist es ja auch in ganz kurzer Zeit wieder vorbei. Weil ich mir, das kam mir alles so unwirklich vor. Ich habe da gesessen und habe gedacht, man muss ja überlegen, man findet etwas, so wie ein Tommy, den wir natürlich daraufhin ausgebaut haben, was die Leute völlig im Nerv trifft, ohne dass ich jetzt das haargenau angezielt hätte, weil ich so ein kluger Darsteller gewesen wäre. Ich war Komiker, Komödiant, Spaßmacher, Crazy Freak, whatever. Ich habe ja nicht diese Schauspielerkarriere gemacht, weil Komiker ist was anderes als Schauspieler. Ein Schauspieler macht wirklich diese Schauspielausbildung. Er lernt verschiedene Figuren so und so zu spielen. Ist talentiert oder weniger talentiert, however. Ein Komiker hat eine andere Karriere. Also nehmen wir mal Helge Schneider, nehmen wir mal Bülent Ceylan, nehmen wir mal Atze Schröder, nehmen wir Caroline Kebekus. Ich glaube, keiner von denen hat jemals Schauspiel ordentlich studiert. Ich kann mich täuschen, aber ich würde es annehmen. Es ist ein anderes Talent. Ein anderes Talent. Und es ist von der Mentalität auch anders. Es ist von der Mentalität anders. Du bist eigentlich so ein bisschen Angreifer als mit einer gewissen Aggression bringst du ja so Ballons zum Platzen. Natürlich ist es eine lustige Aggression. Aber es hat natürlich trotzdem etwas, weil die Komik dann ja entsteht, wenn du besonders entsteht, wenn du dich an hoch aufgeblähte Sachen machst und die zum Platzen bringst. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Auf jeden Fall. Von Nordrhein-Westfalen aus ging es dann auch nach Alfred Biolek, ging es dann national. Und ich war völlig baff. Ich hatte nie in München gespielt. Ich ging nach München, hatte sofort dreimal nacheinander jeweils 1000 Leute am Abend. Und es hätten noch mal so viel reingepasst. Daran konnte man merken, dass das wirklich so als Kult blitzschnell durch Deutschland gewandert war.
Aber wenn wir jetzt über den Erfolg reden und über die Rollen und über die Außenwirkung, waren es ja immer die Rollen, die deine Außenwirkung gemacht haben. Bei Happe Kerkeling war es zum Beispiel auch so. Er hat ja auch diese Rollen gehabt, die haben ihn nach außen. Und irgendwann, zu einem gewissen Zeitpunkt, ich habe da gestern nochmal lange drüber nachgedacht, hat Happe Kerkeling sich einen Seidenschal umgelegt und hat angefangen zu wandern. Das heißt, es war dann irgendwann nicht mehr die Rolle, sondern dann war es wirklich Happe. Happe geht wandern, Happe. Ist das bei dir auch so? Glaubst du, das kommt irgendwann, dass du sagst, okay,
ich überlege mir sowas nicht. Ich lebe mehr in der Gegenwart. Ich mache mir auch jetzt nicht allzu hochtrabende Gedanken dafür, wie ich jetzt mich weiterhin durchs Leben bewegen sollte. Ich sehe das viel einfacher. Wenn ich merke, ich kann einer Menge Leute einen großen Spaß machen, dann versuche ich das zu tun. Wenn ich merken würde, dass fast alle sagen würden, ja, Tom, wir haben dich ja früher immer gern gemocht und wir schätzen das immer noch, aber jetzt gib mal Ruhe, würde ich sagen, ja, okay, wenn das so ist, dann mache ich jetzt was anderes. Ich habe ja jetzt lang genug Spaß mit euch gehabt. Also für mich könnte das immer weitergehen. Mhm. Aber wenn ihr meint, es war lang genug, dann ist das vollkommen normal. Voll normal. Voll normal. Insofern nehme ich's, versuche ich es spielerisch zu nehmen. Ich kann ja auf keinen Fall unzufrieden sein. Gerade die ersten Jahre, von denen wir gesprochen haben, wo ich von einer Stadt durch die andere, das war wie ein einziger Rausch. Ich bin 5 Jahre lang am Stück getourt.
Wahnsinn.
5 Jahre am Stück von einem Ort zum anderen. Ich meine, das ist auch aufreibend. Und ich habe dann auch verstanden im Nachhinein, warum Leute, die sowas machen, irgendwann mal den Boden verlieren unter den Füßen, warum die auch verrückt werden, warum die abdrehen. Mhm. Weil es hat natürlich auch Nachteile. Du siehst deine alten Freunde nicht mehr regelmäßig. Du musst sehen, dass deine Familie, da war das jetzt nicht so schwer, weil da waren meine Eltern, die waren noch in einem Alter, wo sie sehr gut alleine konnten. Aber du bist doch von zu Hause an die ganze Zeit weg. Du wirst wirklich zu, ja, du wirst zu einem Vogel, der herumfliegt. Und das Nest ist ganz weit weg. Du fliegst nicht immer zurück ins Nest, sondern du schwirrst irgendwo rum. Und du kommst auch auf dumme Gedanken.
Mhm. Da gibt es ja tausende Beispiele für.
Es gibt, du kommst wirklich auf dumme Gedanken. Also wenn die Leute, die Rock'n'Roller immer gesprochen haben von Sex und Drug and Rock'n'Roll, das hat natürlich eine ganz klare Begründung. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Du kommst ja nicht jeden Tag nach Berlin, ne? Mhm. Metropol, dreimal die Bude voll und da geht's ab. Hannover, weiß ich auch noch. Wie hieß der Laden nochmal? Ach, Kapitol, glaube ich. Auf jeden Fall Hannover, denkt man gar nicht, ne? So eine ruhige Stadt. Oder Stuttgart meint wie, mein Gott, was sind die abgegangen in Stuttgart? Köln ja jetzt sowieso und Rheinland spreche ich nicht so von. Und du freutest dich schon drauf. Auf jeden Fall reden wir hier nur von großen Städten. Mhm. Vor allen Dingen, wenn wir reden von Köln, Hamburg, unvergesslich direkt am Bahnhof in Berlin oder ob es München war. Und da war natürlich automatisch auch Unterhaltung vor und danach. Na, mehr danach. Vorher musste man sich schon, weil das ist, Leute, wenn du allein stehst vor einem großen Saal und du hast wirklich so ein großes Publikum, du musst so viel Energien abgeben, wenn du die Leute wirklich packen willst. Du bist nachher, du hast gedacht, du hättest am Kreuzgang. Du bist... Mhm. Weil du musst dich total konzentrieren, auch wenn du den größten Unsinn eigentlich erzählst. Also es ist natürlich gewollter Unsinn. Das Timing ist bei der Comedy alles. Mhm. Du musst so präzise sein mit deinem Timing, weil ob ihr mir es glaubt oder nicht, wenn du ein Gag oder eine Pointe oder was auch immer, wenn du die meinetwegen nur eine Viertelsekunde früher oder später bringst, haut sie nicht rein. Mhm. Warum das genauso ist, habe ich selber nicht verstanden. Mhm. Es hat einen Rhythmus, so wie bei der Musik. Damit kann man es vielleicht vergleichen. In der Musik würde man das sofort, auch wenn es nur eine Viertelsekunde wäre, wenn der Schlussakkord nicht genau an der Stelle ist, dann hast du das Gefühl, das war daneben. Mhm. Und so ist es bei uns auch. Und diese Konzentration, das abzurufen über 2 Stunden, wenn du deinen Text auch noch so gut kennst, das merkst du, wenn du meinetwegen am Abend davor gesoffen hast.
Das merkt man,
und dann, glaube ich. Dann läuft einem der Schweiß, wenn man das trotzdem versucht zu halten, läuft einem richtig die Suppe runter, weil du weißt, bah, fuck, das wird jetzt hart.
Ja. Ne? Aber du hattest in der ganzen Zeit nie irgendwie, also, beziehungsweise du hast dich ja immer wieder, beziehungsweise du hattest nie das Problem, dass du irgendwie gesagt hast, jetzt drehe ich ab, jetzt wird es mir zu viel, jetzt wird's.
Ich habe einmal Angst gehabt, weil, um zurückzukommen zu den kleinen Orten, du bist bei den Großen und alles läuft und du machst danach noch drum Programm. Ich meine, ich war solo. Ich war 5 Jahre unterwegs. Ne? Ich hatte natürlich auch jede Menge Flausen im Kopf. Und in diesen Zeiten, du hattest ja auch laufend irgendwelche verführerische Angebote vielleicht oder Möglichkeiten. Mhm. Ja. Und das hat dich auch immer wieder vor die Tür gebracht. Du wolltest dies, du wolltest jenes und was auch immer war. Und du kommst aber jetzt in die Stadt, du spielst aber jetzt nicht in Hamburg, auch nicht in Berlin, sondern du spielst meinetwegen draußen. Und das macht den Hauptteil deiner Tour aus. Mhm. Du bist ja nicht dauernd in den Großstädten. Nein, du bist hauptsächlich in den Mittelstädten, vielleicht auch mal in einer Kleinstadt, die so Sammelpunkt ist für die ganze Region. Mhm. Und dann bist du nachher zurück, du bist im Hotel, da wäre Münster ja sogar noch eine große Stadt.
Metropole, ja.
Ne? Mhm. Und dann nachher kommst du in ein Hotel und da siehst du, dass an der Hotelbar vielleicht noch 12 Leute von der Messe sitzen, die ihr Pilz trinken, aber du bist aufgeputscht. Du hast das ganze Adrenalin in dir. Mhm. Du kochst noch, du von 8 bis 10, ich meine, das hat sich bei mir auch eingebrannt, von 8 bis 10 bis 11, High Concentration, die höchste, die irgendwie möglich ist, und danach geht's dann so langsam sanft runter. Und dann kommst du, du bist noch voll drauf, hellwach, ne? Deine Birne explodiert nicht gerade, aber du bist voller Absicht, noch irgendwie was zu machen aus dem Abend. Aber wie gesagt, da sitzen nur 12 aufgehangene Geschäftsleute, die einfach so langsam wegdämmern an der Hotelbar. Und dann dann kommst du langsam auf deine Gedanken. Mhm. Wenn du das dann 4 Abende gemacht hast, und ich habe dann früher immer El Bandi geguckt, noch im Fernsehen, und dann haben wir uns rumgerufen, ja, was machen wir denn noch? Und so, wir waren jung, wir waren tadellustig und gierig, das war dann gierig nach Leben.
Wo du Angst hattest, wo du gesagt hast, okay, jetzt.
Ja, ohne in die Details zu gehen, ich habe dann, wenn ich zurückkam in die Großstädte, habe ich es dann so doll getrieben, dass ich dann schon wusste, okay, Friday night, wir sind back in Cologne. Ne? Dann habe ich auch gespielt dort, weil ich ja so gut wie immer gespielt habe, an 5, 6 Tagen die Woche, und das war richtig Hochleistungssport. Da muss ich mich erstmal ausholen, 2 Stunden. Dann bin ich erst losgezogen ins Nachtleben um 3 Uhr morgens.
Okay, krass, ja.
Und dann ja, da kommst du natürlich auch in entsprechende Gesellschaft.
Ja, das Problem.
Mehr will ich zu dem Thema nicht sagen.
Verstehe ich.
Und das hat mich dann, wie soll ich sagen, das hat mich zeitweilig dann doch etwas ins Schwanken gebracht. Ich hatte Gott sei Dank immer die Kontrolle in meinen heißen Zeiten. Ich hatte immer die Kontrolle über meine Bühnenshows. Ich wusste, ich kann es nie ganz dolle treiben, sonst kann ich auf der Bühne nicht mehr stehen, sonst kippe ich um. Das hat mich auch immer gerettet, weil so weit bin ich nie gegangen. Aber ich verstehe, ich kann es genau emotional nachvollziehen, wie diese Superstars, diese Weltstars, die da irgendwo rumtouren mit so einem Motley Crue und Tour oder was weiß ich, ne? Die für die das normal wird, was für uns absoluter Wahnsinn ist.
Ja, das kann ich auch super nachvollziehen. Ich habe mal ein Interview gehört, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auch einer der, irgendein Rockstar, der hat gesagt, als er aufgehört hat, musste er erstmal lernen, auf Applaus zu verzichten. Dass einfach kein Applaus mehr da ist, dass niemand mehr für ihn applaudiert. Das finde ich auch sehr bezeichnend, dass man.
Das finde ich übrigens bei mir nicht so schlimm. Vielleicht war das anfangs so, dass ich wirklich sagte, ich will raus und will mich zeigen und alles, ne? Ich habe auch einen großen Spaß nach wie vor, wenn ich weiß, da warten Leute und die wollen jetzt einfach lachen über das, was ich mache. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mir so richtig was fehlt und abgeht, wenn ich jetzt keinen Applaus bekomme.
Okay.
Ich komme damit klar und ich habe auch nie die Welten gewechselt. Ich bin ich komme aus ganz normalen Verhältnissen. Eigentlich ja so ganz liebenswerten Verhältnissen, da hätte man mir einen Tommy nie zugetraut. Mein Vater Pianist und Organist, meine Mutter Apothekerin und ganz liebenswerte Eltern. Aber wir waren ja nie wohlhabend oder irgendwas. Ne? Also es war immer eine ganz einfache Welt, jetzt mal einfach vom Wirtschaftlichen her gesehen.
Ja.
Und wir hatten nie was zu tun mit großem gesellschaftlichen Treiben oder sich großartig zeigen und deswegen.
Das erdet, glaube ich, auch, ne? Also
ich war so, und als ich dann eben dann auf die Galas eingeladen wurde oder hier und dorthin. Ja, ich gehe da schon hin, weil dann gibt es da manchmal Leute, ne, die trifft man auch. Mhm. Aber es gibt ja Leute, die sind magisch davon angezogen. Und die wollen auch dieses gesellschaftliche Leben und auch sich zeigen und auch irgendwo auf einem großen Boot oder einer Yacht sein oder auf den Festen oder auch Preise zu sammeln und all das. Mhm. Das hat mir nie was bedeutet. Mhm. Ich habe auch nie teure Klamotten gehabt, wie du hier siehst.
Ganz bezeugen.
Ich habe keine großen Markenartikel für mich eingekauft. Ich bin rumgelaufen wie Rotz. Und ich habe nie teure Wagen gefahren. All das hat mich nie interessiert. Und ich gehe auch nicht in teuren Restaurants normalerweise essen. Es sei denn, ich würde gerade mal dahin aus irgendeinem Grunde eingeladen. Sondern mich machst du glücklich eigentlich mit Kartoffeln. Kartoffelpüree, Fritten, Kartoffelgratin, ja, doch, sehr gerne. Und ja, mit einer Bratwurst dazu zum Beispiel. Ja, das ist für mich erstmal wunderbar. Und manchmal, weil ich faul bin, wenn ich das selbst so alles machen muss, dann esse ich manchmal gar nichts Richtiges am Tag, sondern hau mir nur so Brot rein.
Das kenne ich auch gut. Das kenne ich auch.
Ja, weil ich dann zu faul bin und ja, ja gut, dann machst du, ach nee, jetzt nochmal irgendwo hin einkaufen, ach blöd.
Ja, kenne ich gut.
Und dann esse ich ein Käsebrot, dann esse ich ein Schinkenbrot, dann esse ich ein Marmeladenbrot, trinke einen Kaffee und lege mich wieder in die Kiste.
Tom, ich werde langsam zum Ende kommen.
Ach, habe ich schon eine Stunde durchgequatscht? Ach du Scheiße.
Ach Quatsch. Die Frage habe ich schon ganz vielen gestellt, vor allem den Großen. Du guckst auf jetzt Jahrzehnte kreativer Arbeit zurück. Was bedeutet es für dich, ein kreativer Mensch zu sein?
Oh Mann. Also, ich habe darüber mir nie großartig Gedanken gemacht. Ich bin ein Gegenwartsmensch. Ich bin gefolgt eigentlich dem, was aus Spaß entstanden ist, bin ich gefolgt. Es hat gezündet. Ich habe schon was dafür getan, dass es gezündet hat, aber es hat gezündet. Ich bin dem Ruf gefolgt der Leute nachher, habe versucht, was besser zu werden in meinem Ding. Freue mich über jeden, der sich über mich gefreut hat oder immer noch freut, weswegen ich auch jetzt ja nochmal mit Hausmeister Krause Geschichte auf die Bühne gehe, abendfüllend, Theater am Dom. Da werde ich wohl im Herbst einlaufen.
Ja.
Ab Ende August. Und ich habe auch noch ein Buch gemacht, womit ich auch einfach kreativ sein wollte, zusammen mit meinem Sohn. Und habe nochmal, wie eine Wilhelm Busch-Geschichte, Max und Moritz habe ich geschrieben, Mats und Murat. Zwei Kids, die in unseren Zeiten, eben ihre Streiche machen, inzwischen mit Handys, zwei verhinderte Rapper, die aber auch richtige Streiche machen und auch gereimt. Ja, wir haben gereimt. Es schließt sich ein bisschen anders als bei Busch, aber. Und das waren zwei Projekte, da hat es einfach Spaß gemacht. Da haben wir nicht an Geld gedacht, sondern ich wollte gerne ein Projekt machen mit meinem Sohn zusammen. Und ich bin totaler Wilhelm Busch-Fan. Mhm. Und ich finde es so schade, dass es nicht immer weitergeht bei ihm, weil er nun mal leider verstorben ist. Und darum haben wir es selbst gemacht, Mats und Murat gemacht. Und auch bei dem Stück hier, bei Krause, was wir jetzt wieder aufführen, Hausmeister Krause, du lebst nur zweimal, heißt das Stück, was, wie gesagt, rauskommt im Januar 22 und dann auch nach Bonn.
Genau, zuerst
Bonn,
genau.
Wir fangen an in Essen, aus organisatorischen Gründen nur. Gehen dann im Januar, März, April nach Bonn. Dann werden wir im Herbst, ab Ende August, September, Oktober, bis in November rein, werden wir im Theater am Dom das spielen. Mhm. Und eine richtige hochdramatische Geschichte. Auf jeden Fall findet das Krause hochdramatisch. Es wird natürlich für jeden anderen eher komisch sein, aber er findet, das ist ein fast schon griechisches Drama. Ne? Und es geht ganz klassisch natürlich um die Präsidentschaft, für die er bereit ist, alles zu tun.
Okay, okay.
Shakespeare-hafte Dramatik, kann ich euch versprechen. Ja, sicher.
Jetzt muss ich auf jeden Fall noch eine Frage für ganz viele Freunde von mir stellen. Wie hoch ist die Chance, dass Hausmeister Krause noch mal ins Fernsehen kommt?
Wir waren ganz knapp daran. Es war eigentlich, es ist nachher, sag ich mal, erstmal wieder auf die längere Bank geschoben worden, weil ich glaube, meine gute Konstantin Film, mit der ich ja alles gemacht habe, wie die Serie 10 Jahre lang, meine ganzen Kinofilme. Die gute Konstantin hat schon in Verbindung gestanden mit Sat.1 und auch, die wollen sich vielleicht sogar zusammentun mit Netflix, ich weiß es nicht mehr, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Mhm. Und da ging es auch schon genau um Produktionsplanung. Ich glaube, nachher war das nur eine Frage, Kosten pro Minute und dies und jenes. Am Ende des Tages, das geht, passiert manchmal einfach so, dass Entscheidungen auf eine etwas längere Bank geschoben werden. Also geht hin, meldet euch beim Sender und befeuert ihn. Sagen,
das machen wir. Das machen wir sofort.
Wir fordern Krause jetzt, damit sie es verstehen.
Es gibt doch jetzt so ganz viele Petitionen. Vielleicht machen wir eine Petition auf.
Ja, bitte macht eine Petition.
Das machen wir.
Bitte macht eine Petition. Sie müssen es begreifen. Da draußen auf der Straße, die Leute, die wollen das. Ich
unbedingt,
weiß das.
Unbedingt. Tom, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Habe ich eine Stunde durchgequatscht? Du bist ja gar nicht zur Rede gekommen.
Ach, überhaupt kein Problem. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich könnte mit dir noch stundenlang hier sitzen. Vielleicht treffen wir uns nochmal wieder.
Ich muss nach Brasilien jetzt, weißt du das, ne?
Ja, wann fliegst du?
Heute.
Heute Abend oder heute Nachmittag?
Und das Letzte und Wichtigste, was ich noch zu tun hatte, war hier hinzugehen, um zu euch zu sprechen.
Ja,
normal, Leute. Ihr müsst Bescheid hören.
Vielen Dank, Tom. Vielen, vielen Dank. Das war es mit Tom Gerhardt. Wie ihr bestimmt gemerkt habt, hat Tom wahnsinnig viel zu erzählen. Und nicht immer hat er so richtig auf meine Fragen geantwortet. Und ab und zu hat er sich auch ein bisschen verrannt. Was meint ihr? Hätte ich unterbrechen sollen? Ich fand's irgendwie unhöflich, denn Tom ist ja schon irgendwie ein Held meiner Kindheit. Schreibt mir gerne mal eure Meinung per Instagram oder Facebook. 02 Podcast. Und jetzt freue ich mich auf das nächste Gespräch. Das könnt ihr dann in 14 Tagen hier hören. Bis dahin, macht es gut, lasst gerne ein Abo da. Euer Lukas.